Mein Vater war an der Kanalküste in Belgien, Flandern, bei der Küstenartillerie, ist 42 eingezogen worden und wie gesagt 44 gefangen genommen worden. Von seiner Kriegszeit wusste ich nur, er war Förster und leidenschaftlicher Jäger, er hätte für die Kompanie- oder Bataillonsküche dafür sorgt, dass die immer ein Wild im Topf gehabt hätten. So, das war also die Legende. Mehr wusste ich nicht.
Als Kind habe ich das mehr so wie Abenteuer empfunden, was die Älteren da erzählten. Und manchmal wurde das auch von den Älteren so erzählt. Es wurde weniger über das Leid oder über die Gefahren, die damit verbunden waren, erzählt, sondern es ist ja genauso, wenn man heute in Urlaub fährt, man erinnert sich an das Schöne, was man im Urlaub erlebt hat, und das nicht so Schöne, das vergisst man eher.
Ja, solche Geschichten hört man eigentlich, finde ich, relativ häufig, dass dann gesagt wird, meine Oma mochte nicht, wie Hitler redet und fand, das war ein Schreihals. Also so diese kleinen Geschichten, die einem den Eindruck vermitteln könnten, da sei irgendwie Opposition gegen Hitler gewesen, die waren ganz gerne erzählt. Aber so der Rest, ja, der Rest ist Schweigen irgendwie.
Birte Petersen, Raimund Hesse und Hannes Heer haben ihre Eltern und Großeltern über die Zeit des Nationalsozialismus befragt. Ihre Väter waren Soldaten im Zweiten Weltkrieg. In den Antworten, die sie bekommen haben, wurde aber nicht vom Töten gesprochen, es wurde nicht von Schuld und Verbrechen geredet, sondern von Abenteuern, von harmlosem Küchendienst und dass man gegen die Nazis gewesen sei. Typische Reaktionen, meint der Sozialpsychologe Harald Welzer, der untersucht hat, wie in deutschen Familien über die Zeit zwischen 1933 und 1945 geredet wird. Typisch sei auch, dass die Kinder und Enkel kaum nachfragen.
Familiengespräche zu dem Thema, was hat Opa gemacht, zeichnen sich genau durch dieses Muster aus. Wenn dann gesagt wird, naja, der war ja sofort verletzt, der kann gar nichts gemacht haben. Oder sie haben ohne Ende diese Erzählung, na, der war ja nur ein ganz kleines Licht. Ja, der war im Osten, aber der hat in der Verwaltung gearbeitet. Und sofort kommt immer der Satz, da war ja nichts. Der konnte ja auch gar nichts. So, und es gibt in den Familiengesprächen niemand, der nachfragt, genau nach diesen Dingen, was hat er denn eigentlich genau gemacht? Es gibt auch fast nie die Frage, wo war denn das eigentlich? Wann war das?
Solche Familiengespräche führten dazu, dass die Familienvorstellungen tradierten, die im öffentlichen Diskurs längst nicht mehr politisch korrekt sind, so Welzer. Die Nazis waren immer die anderen, die Russen waren viel schlimmer und von Verbrechen habe man nichts gewusst.
Wenn man auf einer Gedenkveranstaltung ist, wird man tunlichst nicht irgendwas sagen, was dort sofort zu einem Skandal führen würde, aber man ist ohne weiteres in der Lage, in anderen familiären Kontexten etwas ganz anderes zu vertreten. Naja, so schlimm war es ja gar nicht. Oder man muss ja auch mal die andere Seite sehen. Oder man erzählt einfach Geschichten, die praktisch Gegengeschichten zu dieser offiziellen Erzählung sind. Also was die Russen alles Böses angestellt haben oder sowas. Und insofern findet man diese doch gerade in der Bundesrepublik sehr ausgeprägten Unterschiede zwischen offizieller und privater Erinnerung.
Einige sind so gelaufen, teils von Russland. Ein Bekannter hat mir erzählt, als er zurückgegangen ist, schnell konnte er sowieso nicht, und da ist er an dreien vorbeigekommen, die haben da gelegen mit ausgestochenen Augen. Und dann auch weitere Geschichten so. Also da habe ich erst Grauen gekriegt.
Erzählt Elfriede Hesse, Mutter von Raimund Hesse. Die Geschichten, die in den Familien erzählt wurden, waren spannender und realistischer als das, was er in der Schule erfahren konnte, meint Raimund Hesse.
In der Schule kriegte man das wirklich nur so als Erzählung dargeboten, was ist da passiert. Es war wirklich nur sehr, sehr wenig. Das wurde nüchtern dargestellt, was es da gegeben hat. Und zu Hause hat man dann eben in der Verwandtschaft hier die Realität gehört, was denn da passiert ist.
Sie haben eine ganz andere Verbindung zu dieser Art von Erzählung. Der Mensch, der das erzählt, von dem man das aus erster Hand gehört hat, steht meistens in einer sehr positiven Weise in einer engen persönlichen Beziehung zu einem selbst. Das heißt, Die Aussagen, die er macht, haben schon auf der emotionalen Ebene eine viel höhere Überzeugungskraft und sowas wie einen gefühlten Wahrheitsgehalt als etwas, was man jetzt über eine beliebige Quelle, der Geschichtsunterricht, das Geschichtsbuch, eines der Guido-Knopf-Features oder sonst was, sich zu Gemüte führt.
Es sei aber nicht so, dass die Aufklärung durch Geschichtsunterricht und Medien versagt habe. Die Enkel der Tätergeneration wüssten viel über die NS-Zeit, bestätigt Harald Welzer. Aber sie machten von diesem Wissen einen anderen Gebrauch, als sich die Pädagogen das wünschten.
Jetzt habe ich auf der einen Seite dieses Wissen, was ich nicht bezweifle, und auf der anderen Seite habe ich meinen Opa, und zufällig überschneidet sich dessen Lebenszeit mit dieser Zeit des Schreckens. Was fange ich denn damit an, wenn ich beides in Einklang bringen will? Ich möchte ein positives Bild vom Opa haben und ich möchte mein Wissen nicht in Frage stellen oder anzweifeln. Dann bleibt nur als Lösung über, dass ich Opa in eine Rolle packe, wo er dagegen gewesen ist und seinen Sinnen und Trachten dafür eingesetzt hat, dass irgendwie jemand gerettet wird oder nicht. So, also die Rolle des guten Deutschen in schlechter Zeit kriegt er zugewiesen. Und das vermeidet eigentlich diese Dissonanz, die darin liegt, dass man die Zeiten des Schreckens in Verbindung bringt mit dem Menschen, den man lieb hat.
Damit man den Opa oder Vater nicht auf der falschen Seite platzieren muss, wollen viele lieber nicht so genau wissen, was ihre Großeltern oder Eltern getan haben. Birte Petersen über ihren Vater.
Es gab einen Punkt, nachdem ich ihm irgendwie nicht so gerne gefragt habe, weil er gesagt hatte, dass er als Student der Chemie mal während des Krieges auch arbeiten durfte in einer Chemiefabrik. Und da hatte ich dann immer so den Eindruck, das könnte ja sein, dass das eine dieser Gaslieferanten zum Beispiel für Auschwitz gewesen sein könnte. Und da hatte ich doch eine ziemlich große Scheu, ihn danach zu fragen und mich da genau rein zu vertiefen. Ich habe ihn dann jetzt vor kurzem nochmal darauf angesprochen und er hat mir dann gesagt, wie der Name dieser Firma war. Und es muss wohl eine kleine Firma gewesen sein, die, wie er es sagte, Gasmasken getestet hatte, ob die sozusagen gegen Giftgase wirklich dicht sind. Und diese Firma muss wohl auch Giftgas produziert haben. Also ich vermute mal, dass vielleicht keine engere Verbindung war zu Judenvernichtung, aber es war sicherlich auch keine Firma, die eine ruhmreiche Vergangenheit hat. Und bei dem Thema merke ich schon, dass ich eigentlich auch nicht gerne eine Antwort erhalten würde, die sozusagen beweisen würde, dass mein Vater in solche Aktivitäten verwickelt war.
Welche enormen Konflikte für die Kinder selber das beinhaltet, über die Verbrechen ihrer Eltern etwas zu wissen oder damit konfrontiert zu sein. Das ist sehr schwer, damit zurechtzukommen. Warum ist das so schwer? Weil die eigene Identität sehr, sehr stark an den familialen oder sozialen Zusammenhang gebunden ist, aus dem man kommt. Es ist sehr schwer zu ertragen, von einem Verbrecher abzustammen, weil das einen Verweis hat auf die eigene Identität.
Dieser enge Kontakt mit jemandem, der sozusagen an Tötungsmechanismen vielleicht beteiligt war, das wäre mir irgendwie zuwider und unheimlich, diese Vorstellung. Ich müsste ihn vielleicht auch angreifen und ihm Vorwürfe machen und ihn vielleicht auch nochmal dazu auffordern, sich damit mehr auseinanderzusetzen, was er da vielleicht gemacht hat. Wäre wahrscheinlich so eine Gerechtigkeitsvorstellung dahinter, dass man ihn dann auch zur Reue nötigen müsste, um nachträglich den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem wenigstens die Schuld eingestanden wird.
Hannes Heer hat sich mit der Geschichte, sein Vater sei nur Truppenkoch gewesen, nicht zufrieden gegeben. Und er hat herausgefunden, dass sein Vater ein bekennender Nazi war. Heer war in der 68er-Bewegung aktiv und so galt ihm sein Vater als typischer alter Nazi. Aber als Heer sich nach 1968 intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigte, lernte er seinen Vater und sich selbst besser verstehen.
Auf einmal kriegt er eine Vorstellung davon, dass der Nationalsozialismus nicht, wie ich bisher immer geglaubt hatte, nur die eine Seite hatte, nämlich Terror, sondern auch eine andere Seite, die ich als Hoffnung bezeichnen würde. Faszination, Hoffnung, Ausbruch aus einer bürgerlichen Welt. Da war eine Verwandtschaft zu meinem eigenen Weg, den ich gegangen bin. Völlig abgesehen von den unterschiedlichen Zielen und von der unterschiedlichen Richtung. Das eine nannte sich links, das andere nannte sich rechts.
Hannes Heer wollte den Vater nicht aus der Zeit des Schreckens heraushalten. Das sieht er heute als Gewinn an.
Es ist immer die Auseinandersetzung mit der Nazizeit und mit allen Versuchen, auch die Nazizeit umzudeuten, zu beschönigen, zu verharmlosen, zu verdrängen. Und auf der anderen Seite ist es der Kampf des Sohnes um die auskömmliche Beziehung mit dem Vater. Das sind so die beiden Ebenen und das ist ein Kampf, der hat 40 Jahre gedauert. Ja. Und ich glaube, dass, weil beides so war, weil beide Ebenen da waren, ist es mir möglich geworden, auch in der Bewertung des Nationalsozialismus sehr viel, ich will nicht sagen versöhnlich, wäre falsch, aber gerechter zu sein, als ich das 68 gewesen bin und als das viele andere möglicherweise meiner Generation bis heute auch sind. Also man kriegt über diese Familienrecherche, kriegt man ja jetzt nicht nur ein klareres Bild von der Nazizeit, man kriegt ein klares Bild auch, wie man selber daran teilhat. Und je mehr Menschen wissen, was mit ihnen los ist, desto besser, würde ich mal sagen, und desto wahrhaftiger funktioniert eine Gesellschaft.
Hannes Heer, einer der Gesprächspartner von Christoph Fleischmann zum Thema, wie reden deutsche Familien über die